Es gibt nur wenige, die wenig Sand in den Augen haben und die Lehre verstehen. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns immer und immer wieder klar machen müssen, ist, wenn wir, egal wo wir geboren sind, ob das nun hier auf der menschlichen Ebene oder als Tiere oder Wesen in der Hölle oder Wesen im Himmel sind, wir sind voll von Gier und voll von Hass. Wir sind voller Gier und voller Hass. Und da unterscheiden wir uns nicht von anderen Wesen. Manche von uns haben weniger Gier und mehr Hass, andere haben mehr Hass und weniger Gier. Aber niemand von uns oder nur ganz wenige haben sich über Gier und Hass erhoben und kommen auch nicht mehr dann zurück. Ne? Aber alle Wesen, die in diesen 36 Daseinsebenen leben, haben Gier und Hass. Ne? Oder sind es 31, wenn die 5 oberen sind, Anagami, also 31 Daseinsebenen. Ne? Alle Wesen. Ne? Und da brauchen wir uns für unseren Gier oder unseren Hass nicht zu verurteilen. Ne? Wonach sind wir gierig? Nach Sinnesbefriedigung. Was sind die Sinne? Hören, riechen, schmecken, tasten, fühlen, denken. Denken ist ein ganz wichtiger. Wir sind gierig nach diesen Sinnesbefriedigungen, die durch diese Sinne entstehen. Und wir hassen oder lehnen diese Sinnesbefriedigungen genauso ab. Gewisse Sinnesbefriedigungen lehnen wir ab. Gewisse Sinnesbefriedigungen danach gehen wir. Und da ist jeder von uns gleich, solange er nicht Gier und Hass überwunden hat. Und da brauchen wir uns überhaupt keine Vorwürfe zu machen. Ablehnen. Ablehnen von den schlechten Seiten oder von uns, was wir als böse empfinden, das bringt nichts. Das tut die Dinge nur in die Verdrängung. Ne? Da verdrängen wir diese Dinge nur. Ne? Wenn wir uns ablehnen, wenn wir einen Teil von uns ablehnen, können wir uns nie sehen, wie wir sind. Ne? Zugestehen. Oh, ja, ich habe Gier, ich habe Hass. Ne? Das ist der erste Weg. Ne? Wir sagen doch, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ne? Wir sehen ein, dass wir voller Gier und voller Hass sind. Okay? Und da unterscheiden wir uns von anderen Wesen überhaupt nicht. Also, das Einzige, was wir dann tun können, ist, okay, ab heute halte ich die 5 Tugendregeln ein, also, ne, befinde ich mich schon in der Form von Sicherheit. Und dann schaue ich mir alles das an, was nicht so schön ist, ne, durch die Reflexion, die wir machen, ne, sehe ich die Dinge, die nicht so schön sind in meinem Leben, die Dinge, die nicht so gute Resultate haben, und dann versuche ich, dann bemühe ich mich, ne, mit einer unendlichen Geduld, diese Dinge zu entfernen. Und klappt es heute nicht, dann klappt es morgen. Dann versuche ich es morgen nochmal. Klappt es morgen nicht, dann versuche ich es übermorgen. Ne? Klappt es diese Woche nicht, dann versuche ich es nächste Woche. Klappt es diesen Monat noch nicht, dann versuche ich es nächsten Monat. Und ich garantiere euch, irgendwann wird es klappen. Ne? Gebe ich dem nicht mehr nach heute, ne? Oder versuche das, gebe übermorgen wieder nach und gebe dann wieder nicht nach und dann gebe ich wieder nach. Irgendwann, ne, wenn wir uns ständig darin bemühen, wird es uns gelingen. Ne? Es wird kein Weg. Ne? Derjenige, der sich stetig bemüht, dem wird es gelingen. Was immer wir versuchen, worin immer wir uns bemühen, das wird uns gelingen. Ne? Es wird uns nicht gelingen. Ne? Das kommt dann von Gläser, das ist so schwierig. Die sagen nämlich, das ist so schwierig. Ne? Das können wir nicht. Ne? Und wenn wir uns sagen, wenn wir das glauben, das können wir nicht, ne? Dann haben wir verloren. Ne? Dann haben wir ganz einfach verloren. Dann können wir uns gleich, ne, wie sagt man so schön, einsagen lassen. Ne? Ja, da hat es keinen Zweck. Ne? Wir sind hier Wesen, die hierher gekommen sind, um das Dhamma zu hören. Ne? Und wir versuchen uns jetzt ab heute an die Tugendregeln einzuhalten. Ja? Und das, wie sagt der Habende Buddha, das Unheilsame zu entfernen und das Heilsame zu fördern. Ja? Und wir können uns doch nur bemühen. Wir sind noch nicht von heute auf morgen perfekt. Aber je älter wir sind, umso mehr glauben wir, dass wir perfekt sind. Ne? Heute, das muss heute funktionieren. Ne? Dann fahrt mal euer Fahrzeug ganz tief in den Schlamm und Dreck rein und dann versucht es mal rauszuziehen. Das geht nicht. Ne? So tief ihr das reingefahren habt, so tief müsst oder so lange müsst ihr das auch wieder rausziehen. Ne? Also, es geht nicht von heute auf morgen. Macht euch da keine Vorwürfe. Ne? Sich zu verurteilen irgendwas, ne? Oder sich zu tadeln für irgendwas, das hat überhaupt keinen Effekt. Nicht nur, dass es keinen Effekt hat, ne? Sondern es hat eigentlich einen kontraproduktiven Effekt. Ne? Es macht uns nur mutlos. Ne? Und mutlos ist nicht das Dhamma. Ne? Das sind immer die des Lesers. Ne? Die wollen nämlich gar nicht, dass wir daran arbeiten. Die wollen gar nicht das Böse entfernen. Ne? Weil das Böse, das wir tun, das hält sie in der Macht. Das hält sie an der Macht. Ne? Je mehr wir tun, ne, umso mehr sind wir in ihrer Macht. Ne? Und wenn wir natürlich dann in die Hölle kommen, dann sind wir noch mehr in ihrer Macht. Ne? Und das ist ja das, was sie wollen. Ne? Und unser ständiges Bemühen, dem nicht nachzugeben. Ne? Und wenn man sich die Tugendregel mal wirklich anhört, ne, heißt es ja, ich bemühe mich, ne? Keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Ne? Wenn wir sie heute auf uns nehmen, dann heißt es noch lange nicht, dass wir das heute können. Ne? Ich bemühe mich, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Ich bemühe mich, nicht das zu nehmen, was mir nicht gegeben worden ist. Ich bemühe mich, nicht zu lügen, keine unlautere Rede zu führen, nicht zu kritisieren und so weiter. Ne? Ich bemühe mich, keinen sexuellen Missbrauch zu betreiben. Und ich bemühe mich damit, ne, keinen Alkohol und keine Drogen zu mir zu nehmen, die Unachtsamkeit fördern. Das sind alles Bemühungen. Ne? Und wir wissen, wir haben so viele deutsche Sprichwörter, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ne? Und aller Anfang ist schwer. Oder? Wenn wir irgendwas gemacht haben, angefangen haben, das war schwer. Und dann haben wir gleich, ne, und je älter wir geworden sind, dann haben wir gleich gesagt, das können wir nicht mehr. Ne? Egal, ob wir jetzt so 75, 76, 65 oder 61 sind oder 20 sind. Unser Geist ist so frisch, wie wenn er geboren worden ist oder wie wenn er stirbt. Ne? Das Fleisch hat halt ein bisschen Probleme, ne? Das kann nicht mehr einen Berg hochspringen, ne, sondern es kann nur noch einen Berg hochgehen. Ne. Aber der Geist, ne, der Geist ist willig. Ne. Der Geist ist nicht, der wird nicht alt. Ne. Der wird nicht müde. Sind immer nur die Kleses, die uns einreden, ah, müde. Ne. Ich warte in meinem nächsten Leben ab. Ne. Nein, jetzt machen wir das. Was wir jetzt tun können, das verschieben wir nicht auf morgen. Wie nach dem schönen Sprichwort, morgen, morgen und nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ne? Fangen wir doch gleich an, ne? Und dann haben wir das aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Wenn wir ständig über unseren Trecker vor der Haustüre stolpern, und jedes Mal ärgern wir uns. Ne? Sehen wir das erste Mal, da ist Dreck vor der Haustür, dann kehren wir weg und dann ärgern wir uns auch später nicht mehr drüber. Und ihr braucht nur in eure Wohnung reinkommen, ne? Und dann seht ihr sofort die Dinge, die euch ärgern. Wo ihr immer wieder aufschiebt, ne? Das stimmt's nicht? Ja? Und dann machen wir das halt gleich weg. Ne? Sehen wir's? Das regt uns auf, ne? Und dann machen wir es halt weg. Ne? Und dann werdet ihr merken, je mehr in diesen Rhythmus verfallt, ne, was ihr seht, ne, das machen wir gleich weg, ne, ja, umso weniger unangenehme Dinge kommen, ne, dann freut man sich dann, wenn man nach Hause kommt, oh, das ist ja alles schön sauber, ne, Und dann freut man sich auch, ne, dass es aufgeräumt ist oder sauber ist. Ne? Aber wenn das natürlich alles immer vollgemüllt ist, wenn man den, ach ja, das mache ich später, ne? Und das ich wasche mal später ab oder ich wasche mal meine Wäsche später, ne? Und die peilt sich dann einfach auf, ne? Und dann je mehr sich auch, umso mehr weniger Lust haben wir, das anzupacken. Ne? Je mehr das Geschirr sich da auftut, umso weniger Lust haben wir abzuspülen. Ne? Wenn das nur ein Teller ist, zack, 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 ist das fertig. Ne? Also verurteilen gehört nicht. Ne? Schuld und Strafe, das gehört alles nicht in den buddhistischen Wortschatz. Ne? Sehen, erkennen, ändern. Ne? Sofort ändern. Ne? Das ist das. Ne? Sich bemühen, ne? Die Dinge zu ändern. Was wir sehen, was unheilsam ist, machen wir nicht mehr. Oder versuchen uns, bemühen uns darin, das nicht mehr zu tun. Ne? Und es geht nicht von heute auf morgen weg. Wissen wir ja. Ne? Je tiefer unsere Charakterzüge sind, das sowas zu machen, ne? Umso schwieriger ist das. Ne? Umso langwieriger ist das. Ne? Aber fangen wir an, uns zu bemühen, dann werden wir sehen, irgendwann mal ist es weg. Ja, nun, da haben wir schon wieder eine Last weniger zu tragen auf unserem Herzen. Ne? Also kann so unser Herz schon wieder ein bisschen mehr durchatmen. Ne? Das ist der buddhistische Weg. Ne? Zu wissen, ne? Sich immer wieder klar zu machen, ne? Sich nicht zu verurteilen, ne? Dass wir Gier und Hass haben. Ne? Alle Lebewesen, ne? Egal wo sie wiedergeboren sind, haben das. Und dann brauchen wir auch uns gar nicht besser zu fühlen, dass wir besser sind als andere. Ne? Aber wir brauchen uns auch nicht zu fühlen, dass wir schlechter sind als andere. Ne? Wir wissen, was wir zu tun haben und da bemühen wir uns, ne? Ständig da. Ne? Und klappt es heute nicht, dann wird es morgen klappen. Klappt es morgen nicht, dann klappt es übermorgen. Ne? Und diese Geduld braucht man natürlich. Geduld ist eine. Ne? Anstrengung ist eine andere. Sind alles Erleichterungsfaktoren. Samadhi auch, ne? Dinge, die nicht so wichtig sind, na, die können wir wegwischen, wenn wir unser Samatha machen. Ne? Wenn sie immer wieder, ständig wieder kommen, dann müssen wir sie untersuchen. Wenn wir sie durch unser Buddha erstmal wegwischen können, dann gehen wir erstmal auf Samatha. Dann gehen wir erstmal auf die Ruhe und die Stille, die uns Zufriedenheit bringt, ne? Die uns Ruhe bringt, ne, und die uns Energie bringt. Ne, und dann räumen wir das weg. Ne? Weil wenn wir müde sind, auch in unserem Leben, merkt man, dass wenn wir dann da die Dinge anpassen, dann fällt uns da der Teller runter oder da der Teller runter, dann legen wir uns da lieber mal schlafen und dann haben wir Energie und dann räumen wir das alles auf einen Zack weg. Ne? Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Immer wieder dran erinnern. Ne? Weder sind wir besser als andere, noch sind wir schlechter als andere. Alle Wesen hier in diesen 31 Daseinsebenen haben Gier und Hass. Ne? Deswegen werden sie wiedergeboren. Und die Gier und Hass ist auf unsere Sinne aufmerksam. Die Sinnesbefriedigung. Wir gieren nach Sinnesbefriedigung oder wir lehnen gewisse Sinne ab. Ne? Ist immer auf die sechs Sinne. Ne? Und die sechs Sinne stecken in diesem Körper. Ne? Deswegen, wenn wir den Körper untersuchen, ne, können wir die Gier und den Hass nach diesen sechs Sinnen abstellen. Ne? Zu Ende bringen. Dann ist weder Gier noch Hass da. Ne? Da ist nur einfach die Klarsicht da, was da ist, was da hochkommt. Immer wieder klar machen. Ja, und das, was wir uns die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, die müssen wir auch auslöffeln. Ne? Und das ist Kamma. Ne? Und in dem, was auch immer zu uns kommt, ne? Kamma ist auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir uns immer wieder vor den Augen halten sollten. Ne? Was auch immer passiert, wie auch immer die anderen reagieren, in welche Situation auch immer wir kommen. Es ist zu 99,9% Kamma. Es gibt, der erhabene Buddha hat gesagt, es gibt Zufälle. Ne? Aber wenn wir bei jeder Situation sagen, ach, das ist Zufall, ne? Wir können davon ausgehen, dass 99,9% alles unser eigenes Wirken ist. Ne? Und die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, die müssen wir auch auslöffeln. Ne? Und wenn wir das sehen, das ist unsere eigene Suppe, ne, dann okay, ne, dann machen wir es. Ne? Und dann schauen wir, wenn wir in eine Situation geraten. Ne? Bei den Christen ist es ja so, ne? Wenn die in eine schlechte oder in eine sehr leidhafte Situation geraten, dann rennen sie alle in die Kirche und bitten den lieben Gott, dass er die Last von ihren Schultern nimmt. Ne? Aber habt ihr schon mal einen Christ gesehen, dass wenn der im Lotto gewonnen hat, dass er in die Kirche gerannt ist und Gott gebeten hat, ihn die Last von der Schulter zu nehmen? Immer nur bei schlechten Dingen. Renn mal und such nach dem Schuldigen oder bitten jemand, die schlechte Last von unseren Schultern zu nehmen. Bei den guten Dingen, das ist doch selbstverständlich, das gebührt sich doch mir. Ne? Das habe ich doch verdient. Ne? Die schlechten Dinge habe ich nicht verdient. Und das Denken müssen wir uns abgewöhnen. Ne? Alles, was auch immer kommt, sei es gut oder sei es schlecht, ist aufgrund von unserem eigenen Tun. Aufgrund von unserem eigenen Wirken. Gedanken, die ständig wiederkommen, sind Gedanken aufgrund von unserem Karma, das wir immer ständig wieder erzeugt haben. Das werden wir sehen, wenn wir häufig Gedanken in die eine Richtung haben, ne? Und dann radieren wir dann die mit dem Buddha aus, ne? Jedes Mal, wenn sie kommen, ersetzen wir sie mit dem Buddha. Jedes Mal werden wir ersetzen. Und dann werdet ihr sehen, ne? Über längere Zeit kommen diese Gedanken nicht mehr wieder. Sie kommen einfach nicht mehr wieder. Weil wir ihnen kein Interesse schenken. Weil wir sie grundsätzlich ersetzen. Ne? Gedanken kommen ja nur dann, wenn wir ihnen Interesse schenken. Phänomene entstehen ja nur dann, wenn wir ihnen Interesse schenken. Ne? Alle diese Dinge, wenn wir ihnen kein Interesse schenken, na, dann kommen sie auch nicht mehr und belästigen uns. Ne? So wie das Kind oder wie der Hund merkt, ne? Die spüren ja dann irgendwann, wenn wir denen kein Interesse schenken, dann werden die uns auch nicht mehr belästigen. Ne? Aber wenn die merken, die können uns belästigen, kommen sie immer wieder und immer schneller. Ne? Das ist doch ganz klar. Ne? Und die Gedanken, wenn die Gläser es merken, diese Art von Gedanken, die können uns belästigen, dann kommen sie immer wieder und immer schneller. Ne? Und wenn wir sie rausschmeißen, sagen, kein Interesse. Irgendwann mal werden diese Art von Gedanken nicht mehr kommen. Kommen andere. Ne? Und dann schmeißen wir die auch wieder raus. Immer auch wieder raus. Ne? Also wir müssen es akzeptieren. Bei dem Guten oder bei dem Schlechten kann man, dass es zu uns zurückkommt. Oder kommen wir in eine gute Situation hinein. Oder kommen wir in eine schlechte Situation hinein. Dann müssen wir das uns immer wieder vor Augen halten. Das ist die Frucht unserer Tat. Ne? Kommt es in Form von Gedanken, dann ist es gedankliches Karma. Kommt es in Form von Worten, dann ist es Karma, das mit dem Mund ausgelöst wird, oder Sprachkarma. Kommt es in Form von Taten, dann ist es körperliches Karma. Ne? Karma aufgrund von unseren Aktionen. Und dann schauen wir uns das Karma an. Erstmal müssen wir das akzeptieren können. Dann schauen wir es uns an. Dann schauen wir in unser Herz. Und dann, wenn wir ein bisschen bohren und nachbohren, dann werden wir die Form von Aktionen in unserem Herzen sehen, die zu diesem Karma führen. Die Form von Gedanken, die Form von Einstellungen, die Form von Ansichten, die zu diesem Karma führen. Werden wir in unserem Herzen erkennen. Und dann können wir sie nehmen und rausschmeißen. Und dann haben wir erstmal das Karma akzeptiert, das zu uns gekommen ist, und wir verhindern, dass diese Art von Karma wiederkommt. Gefällt uns das Karma, schauen wir genauso rein. Sagen, oh, diese Art, ne? So muss ich handeln oder so muss ich denken oder so muss ich sprechen, dass das immer wieder kommt, ne? Ja, und dann fördern wir das. Im Grunde genommen, ich finde, die buddhistische Lehre ist so eine logische, so eine klare Lehre. Es gibt eigentlich kein besseres Rezept, ne, nach dem man handeln könnte. Es ist alles logisch erklärt. Ne? Aber der Buddha hat es alles logisch erklärt, wie was zustande kommt. Dass dann natürlich beim Karma sehr viele Dinge zusammenkommen, die wir einfach nicht sehen können, aufgrund unserer letzten Leben, aufgrund der Situation, in der wir sind. Ne? Manchmal kommt das Karma, muss ja auch reifen, ne? Und das kommt ja zu einer bestimmten Zeit hoch, ne? Aber wenn die Situation noch nicht reif ist für das Karma, oder wenn wir nicht am richtigen Ort sind für das Karma, dann kommt das Karma nicht, ne? In dem Moment, wo wir an dem richtigen Ort sind, kommt das Karma plötzlich hoch. Das wartet nur darauf, ne? Und es führt uns eigentlich im Grunde genommen dahin, dass wir unser Karma erleben. Die Leute, die ins Flugzeug steigen und es abstürzt, ne? Da führt das Karma sie hin, ne? Die Leute, die da bei der Tsunami da in Thailand umgekommen sind, da hat sie das Karma hingeführt, ne? Die Leute, die nicht das Karma hatten, die wurden dass sie nicht das Karma hatten, wurden davon abgehalten, an dem Tag nach Phuket zu fahren. Und da kenne ich mindestens zwei davon, ne? Die normalerweise jeden Tag nach Phuket fahren, aber an diesem Tag nicht, aus irgendwelchen Gründen. Der eine hat verschlafen, was er nie getan hat. Der hat sein ganzes Leben nie verschlafen, an dem Tag hat er verschlafen und ist zu spät gekommen und da war die Katastrophe schon vorbei. Ja. Karma schützt uns, genauso, ne? Wenn man das Karma nicht hat, ne? Oder der eine, der aus Versehen in das Flugzeug, das dazu bestimmt ist, abzustürzen, steigt, ne? Der überlebt. Schadenlos, ne? Manchmal. Und sagt man, das ist aber ein Wunder, ne? Alle anderen sind gestorben, der eine hat überlebt, ne? Alles kann man, ne? Das ist kein Zufall, das ist kein Glücksfall, das ist kein gar nichts, sondern es ist was uns passiert ist, unser Karma, ne? Und das müssen wir lernen, akzeptieren zu können, ne? Wie die Leute uns sehen, wie die Leute uns entgegenkommen, ne? Ob die Leute uns versuchen zu betrügen oder übers Ohr zu hauen, das ist alles unser Karma. Und das kann man ganz deutlich sehen, ne? Also ich habe mich immer gewundert, ne, als 20-Jähriger bin ich durch ganz Europa gereist, ne, und meistens noch mit jemand anderem zusammen, und egal in welchem Land wir waren, ne, haben sie immer wieder das Auto aufgebrochen und haben das Zeugs rausgenommen. Wundersamerweise, mein Zeugs wurde nie berührt. Es wurde immer nur das Zeugs des anderen genommen. Egal, ob das nun in Portugal gewesen war oder in Italien gewesen war oder in Thailand gewesen war, mein Zeug war immer vollständig da. Ne? Irgendwann haben sie mal in mein Auto eingebrochen, aber da ist dann anscheinend eine Person vorbeigekommen und da konnten sie nichts rausstellen. Das Karma beschützt uns. Ne? Was wir nicht getan haben, das kommt nicht auf uns zu. Was wir getan haben, das wird auf uns zukommen. Andere Sachen sind dann aber natürlich auf mich zugekommen, ne? die ich selber dann, wo ich dann bei mir selber im Charakter gesehen habe, oh, das mache ich auch, ne? So meine ganz schnelle, scharfe Zunge, ne? Ja, habe ich genauso gehabt, ne? Mal ganz schnell Leute runtergemacht, ne? Ja, das kam alles dann wieder zu mir zurück, ne? Und da wusste ich genau, woher das kommt. Da brauchte ich niemand zu fragen, ne? Und das kommt dann manchmal nur in den Situationen, wo man sagt, halt, das will ich eigentlich nicht mehr machen. Wurscht, und dann kommt die ganze Welle wieder zurück. Bist du schon da. Ne? Ja, hab dich schon erwartet. Und alles, ne, alles, was mir passiert, ne, das seh ich irgendwo, und in dem Moment, wo es passiert, ne, kriege ich das irgendwo, also aber auch durch meine Praxis, ne, dass ich da immer in mein Herz schaue, kriege ich gleich mit mir, welches Karma ich da gemacht habe, dass das zu mir zurückkommt. Es ist kein Geheimnis, ne? Der Weg der Praxis, ne? Wie der erhabene Buddha sagt, öffnet eure Augen, ne? Und ihr werdet sehen. Man sieht ein Arahant sieht alles. Was hat der erhabene Buddha gesehen? Na, das ist unendlich. Ne? Er hat dann mal seinen Mönchen gesagt, ne? Er hat eine Handvoll Blätter aufgenommen, hat gesagt. Ne? Da seht ihr den Wald voll mit Blättern. Das ist alles das, was ich weiß. Ne? Und diese Hand, ne, mit diesen wenigen Blättern, das ist das, was ich euch lehre. Das Wissen ist unendlich. Das Wissen von diesem einen, von wie auch immer man das bezeichnet, ob man als das eine Chitta bezeichnet oder das Nibbana oder das Dhamma-Element, ne, wie auch immer die Bezeichnung für dieses ist, ne, das ist im Grunde genommen das Wasser, das alle Kontinente berührt. Ne. Das Wasser ist verbunden. Ne. In dem Moment, wo was in Deutschland an der Küste passiert, ne, weiß das Wasser da im Pazifik. Sofort, in dem selben Moment, ne, was da passiert ist. Dadurch, dass es verbunden ist. Und so kann man sich das Chitta, ne, das irgendwo, das dann im Grunde genommen keinen Raum und keine Zeit hat, weil es alles weiß, was im Universum passiert. Ne. Das ist das Chitta. Da kehrt der Arahant zurück. Ne. Aber solange wir, ne, hier gefangen sind, ne, ist es, als ob das Avijja, ne, einen Teil dieses Wasser genommen hat und versucht hat abzuwirken, aber es gelingt ihm nicht ganz abzuwirken, weil immer mal wieder dieses Wissen bei uns durchdringt. Und je freier wir unser Herz machen, umso mehr von diesem Wissen dringt durch. Und dann, wenn die Avijja weg ist, ne, dann ist das Wasser, ne, dann hat das Wasser wieder vollen Zugang zu allem. Und das ist das Chitta vom Arahant. Unser Chitta, ne, das ist, stellt euch nicht das vor, dass das die Seele ist. Ne, das ist nicht Seele. Ne. Seele ist, die Seele geht von einem Wesen, bei Seelenwandlung, von einem Wesen zum nächsten. Ne. Das Chitta geht nicht, ne, von einem Wesen zum anderen. Ne. Obwohl Sanatana Mahabodha manchmal sagt, ne, das Chitta springt raus aus dem Körper und geht in den nächsten. Im Grunde genommen, was rausspringt, ist das Kamma, das in den nächsten. Was wiedergeboren wird, ist das Karma. Ist all das für unsere guten Taten und schlechten Taten. Das ist das, was wiedergeboren wird. Das Chitta bleibt immer dasselbe. Es bleibt immer verbunden mit seiner wahren Natur. Aber diese wahre Natur ist halt der Ozean, der alles umschließt. Der alles ein. Es ist nicht das Universum, das das Chitta einhüllt, das ist das Chitta, das das Universum einhüllt. Ne? Das Universum ist nur ein kleiner Teil von dem Chitta. Ne? Hat aber mit dem Universum, mit der ganzen Materialität nichts zu tun. Deswegen hat es auch keine Zeit und keinen Raum. Ne? Deswegen ist es ewig. Ne? Es ist nie entstanden und es geht nie vergangen. Ne? Derjenige, der in das Chitta eintauchen kann, der kann alles wissen, ne? Was vor 2 Billionen von Jahren passiert ist oder wie da das Universum ausgeschaut hat, welcher Buddha da zu dieser Zeit gelehrt hat, wie der hieß, wie viel Nachfolger der hatte, wie viele Leute zu dieser Zeit Arahant geworden sind, hat ja uns der erhabene Buddha alles erzählt. Ne? Er hat ja einige dieser Buddhas, die vor ihm gewesen sind, aufgezeigt. Ne? Dieser Dipankara vor ihm zum Beispiel, ne? Der hatte so und so viel, ne? Der hat so lange gelebt, ne? Und hat so viele Anhänger gehabt, ne? Und seine Lehre hat so lange gedauert, ne? Die Lehre des erhabenen Buddhas von diesem Zeitalter ist relativ kurz, ne? Im Vergleich zu anderen Buddhas. Ne? Der hat diese Fähigkeiten gehabt, auch Buddhas haben verschiedene Fähigkeiten. Der Anhängerschaft der Lehre, wie sie die Lehre geben, na, das ist unterschiedlich. Ne? Und das ist alles in diesem einen großen, na, groß kann man ja nicht sagen, in diesem ewigen Chitta gespeichert. Und das ist da auch, wo unsere ganzen Erinnerungen liegen. Ne? Von all diesen Leben liegen ja da drin. Ne? Ein Buddha kann das wissen, ne? Der schaut uns an und er weiß genau, welches Karma uns in diese Situation gebracht hat. Ne? Ein normaler Arahant kann das nicht. Aber ein Buddha kann das alles sehen, ne? Kann das Karma sehen, kann sehen, wo dieser Mensch oder wo dieses Wesen wiedergeboren wird oder warum es wiedergeboren wird oder warum es dieses Problem hat, das es hat. Ne? Die rechte Hand, die rechte Hand Sariputta oder die linke Hand vom erhabenen Buddha Moggallana, die hatten so, die waren ihm gleich, also Sariputta war ihm gleich an Weisheit. Ne? Moggallana war ihm gleich an magischen Fähigkeiten. Ne? Aber niemand hatte diese vollständige Durchsicht wie der erhabene Buddha, der das gesehen hat. Ne? Es gibt auch ein Beispiel in einem der Sutten, ne? da war jemand, ne? Und da hat Sariputta gefragt, ne? was soll ich machen, wie soll ich untersuchen? Und dann hat er gesagt, ja, untersuch, mach Leichenbetrachtung. Ne? Und dann hat er das natürlich fleißig gemacht, kam aber nicht weiter. Ne? Dann ist dieser Mönch dann zum erhabenen Buddha gegangen und er hat in seine vergangenen Leben geschaut. Und dann hat er gesehen, für 7 Leben war der Goldschmied und der hat die Kunstfertigkeit der Goldschmiede also dermaßen entwickelt, der hängt am Schönen. Ne? Und dann sagt er zu ihm, betrachte die Vergänglichkeit des Schönen. Setz dich da in den Lotuspond oder setz dich da bei den Blumen und betrachte die Vergänglichkeit. Ne? Und das hat natürlich gewirkt. Ne? Das kann aber nur ein Buddha. Ne? Deswegen ist es ein Riesenverdienst, wenn wir zu einer Zeit wiedergeboren werden, wo ein Buddha ist. Ne? Es ist schon ein großer Verdienst, wenn man zu Zeiten wiedergeboren wird, wo die Lehre noch steht, wo die Lehre noch lebt und wo es noch Arahants gibt. Und wenn man einen Arahant trifft, ne, ist auch schon ein großer Verdienst. Also diesen großen Verdienst hatte ich ja, glücklicherweise. Kamma, ne? Kamma ist es, was wiedergeboren wird. Ne? Stellt euch nicht das Chitta, ne? Es wird ja dann auch... Soweit ich mich erinnere von meinem Lehrmeister, der den Kanon durchgestudiert hat, er spricht auch manchmal von den 1000 Chittas, ne? Und wenn er von den 1000 Chittas, ne, dann spricht er im Grunde genommen von den einzelnen Aspekten, ne? Einzelnen Aspekten unseres Charakters, das unser Chitta, unser persönliches Chitta ausmacht, ne? Das im Grunde genommen, ne, unser Charakter ist, unser Ego ist oder unser Selbst ist, ne? Und das geht ja dann zum Schluss, geht das ja alles verloren. Sobald Avijja vernichtet ist, geht das ja verloren, ne? Diese Aspekte. Also nicht das Chitta, das wiedergeboren wird. Ne? Es ist immer Kamma, das wiedergeboren wird. Ne? Und das zieht, ne? solange das Chitta oder den Teil des Chittas umklammert, zieht es natürlich das Chitta mit sich. Ne? Deswegen könnte man auch sagen, das Chitta springt von einem Körper im anderen. Aber einfach nur, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Das Chitta ist das Chitta und das ist nichts anderes. Ne? Das hat keine Persönlichkeitsstruktur. Aber in dem Chitta, in diesem einen Chitta oder in diesem Nibbana oder Dhamma-Element oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, da ist alles vorhanden. Ne? Da ist die ganze Information vorhanden, wie viel Buddhas gegangen, wie der ausgeschaut hat, wie der gelehrt hat, wie viel Anhänger der gehabt hat, was du und was sie und was er und was wir alle gemacht haben in all unserem Leben, ist da alles da vorhanden. Ne? Kommt mal alles wieder hin, ne? In dem Moment, wo er erwacht, ne? dann könnt ihr in eure ganzen Leben zurückschauen. Ne? Weil diese Information ist ja da alles da. Ne? Und das seht ihr, in dem Leben war ich das, in dem Leben war ich das. Dieses Karma hat dazu geführt, dass ich so wiedergeboren worden bin. Dieses Karma hat dazu geführt, dass ich das erlebt habe. Dieses Karma, und dann seht ihr das alles klar. Ne? Und dann ist das gar nichts, sich zu bemitleiden, mir geht so schlecht, ich bin in so einer schlechten Situation. Da gibt es nur eins, ne? Ärmel hochkrempeln und raus aus der Scheiße. Ne? Je länger wir drin bleiben, je länger wir da rumtrampeln, ne, und uns bemitleiden, ne, umso tiefer rauscht man. Ne? Es gibt nur eins, ne? Wirklich Ärmel hochkrempeln und raus. Ne? Und der Weg ist im Grunde genommen ganz klar. Ganz klar und logisch. Bemühung, Anstrengung, nicht die Geduld verlieren, unendliche Geduld. Sich nicht tadeln, nicht verurteilen, ne? Sondern die Dinge einfach anschauen. Ne? Und wenn es zu viel wird, dann Anatta, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist mein Selbst, solange bis ich es anschauen kann. Nicht die Stiefel immer ständig wieder anziehen. Nein, ich bin ja so schlecht. Ne? Ja, das bringt doch gar nichts, das zieht uns doch nur runter. Ne? Und dasselbe ist, ich bin ja so gut, ne? Das zieht uns auch runter. Ne? Obwohl man im Moment denkt, na, das zieht uns hoch. Ne? Aber dadurch sehen wir den ganzen Mist, den wir machen. Ne? Weder ich bin gut, noch ich bin schlecht, ich bin einfach so, wie ich bin. Zack, aus, fertig. Na, und dann schaue ich mir an, okay, wie bin ich? Oh, da habe ich Hass. Oh, da habe ich Ablehnung. Da habe ich Gier. Ne? Und dann schaut man sich das an und dann sagt man, ist das heilsam? Ne? Wenn ich bei mir zum Beispiel die Gier sehe, die Bahner zu verwirklichen, dann sage ich mir, oh, das ist heilsam. Ne? Also der Gier folge ich. Ne? Dem Verlangen folge ich. Ne? Wenn ich sehe, ich habe das Verlangen, großzügig zu sein, dem Verlangen folge ich auch, weil das ist auch heilsam. Wenn ich das Verlangen habe, andere runterzutun, dann sehe ich, ah, das ist unheilsam, dem folge ich nicht. So wie wir, wie wir die Erbsen auslesen, die guten, ne, die tun wir zum Kochen und die schlechten, die schmeißen wir fort, ne, die wollen wir doch nicht essen, wir wollen unseren Magen nicht verderben. Hm? Und dann schauen wir es halt, ne, und dann, wenn wir da objektiv sind, dann sehen wir, okay, das ist gut, das ist schlecht, ne, aber deswegen müssen wir uns verurteilen, weil das schlecht ist, hm? Brauchen wir uns ja nicht zu verurteilen. Ja? Dann schmeißen wir es einfach raus. Ja? Wenn du im Käse irgendwo eine schlechte Stelle ist, dann schneidet sie doch auch aus und schmeißt sie weg. Ne? Er lässt sie doch nicht aus Mitleid. Oh, aus Mitgefühl muss ich das jetzt essen. Nein, du schneidest sie raus und schmeißt sie weg. Ne? Verurteilt sich auch nicht deswegen. Was war das? Ein Mäuslein. So im Grunde genommen bin ich am Ende meines Vortrags so, und wenn es noch Fragen gibt, dann lade ich euch jetzt ein, Fragen zu stellen.
Noch eine Frage zu den 40 Tagen, 40 Toten, die du da erlebt hast. Kam das einfach so als Reinigungsprozess oder war das was, was du gezielt angesteuert hast, um das zu entdecken?
Also, das kam. Mhm. Und nach der dritten Nacht oder nach der dritten Meditation, da hatte ich dann schon Bange. Ne? Und als es dann in der vierten Nacht wiederkam, dann habe ich mir überlegt, ne, was machst du jetzt? Ne? Hörst du mit der Meditation auf? Das wollte ich aber nicht. Und dann war die andere Alternative, ja, dann musst du das dir so lange anschauen, bis es zu Ende ist. Ja? Das kann man nicht. Du bist ja nicht am Anfang deiner Praxis lebensmüde. Ne? Diese Dinge anzuschauen, die Tote, diese Tote noch einmal wirklich durchzuerleben, ne? Das war ja nur das richtige Durcherleben mit all den Schmerzen, mit all den Gerüchen, mit all den Wahrnehmungen, die du in diesem Moment gehabt hast. Ne? Das wünschst du dir nicht. Ne? Ne? Also vielleicht später in deiner Praxis, na, wünscht man sich das, ne? Aber wenn du dann drei Tode dann da erlebt hast, na, dann sagst du, okay, jetzt ist auch genug. Aber das ging einfach, ne? Und dann irgendwann hat es dann wieder aufgehört, ne? Und so ist es mit allen Dingen, ne? Wenn sich solche Möglichkeiten in der Praxis ergeben, na, dann müssen wir sie anschauen, ne? Müssen wir mit denen versuchen, so heilsam wie möglich umzugehen. Ne? Abzulehnen bringt nichts. Dann kommen sie irgendwann später. Ne? Solange Dinge noch in unserem Dachboden sind oder in unserem Herz sind, ne, die gereinigt werden müssen, die werden sich ständig präsentieren. Ne? Je mehr wir sie in die Ecke stecken, ne, umso mehr können sie wachsen. Genauso wie der Schimmel, da, ne, wenn wir den einfach nur überstreichen, der wächst auch. Ne? Das nützt nicht, den ständig da wegzudrücken oder zu überstreichen. Ne? Wie sagt man im Deutschen? Außen hui, innen pfui. Das ist dieses Wegdrücken, dieses nicht ansehen wollen, dieses nicht damit zu tun haben. Und das überall, das ist unser ganzes Haus, da kracht es überall raus. Der Gestank kommt schon überall raus, aber jedes Mal, wenn wir es sehen, nehmen wir den Farbtopf und streichen wieder drüber. Ne? Das bringt doch nichts. Ne? Machen wir das Haus auf, holen die Scheiße raus und dann stinkt es auch nicht mehr. Also das war nicht freiwillig und es war auch gar nicht erwünscht.
Hat es denn wenigstens einen Nutzen gehabt?
Aber natürlich hat es einen Nutzen. Ich brauchte nicht mehr über den Tod kontemplieren. Der war mir so vor Augen. So jeder einzelne Moment. Das hast du so plastisch gesehen. Da brauchst du dann über den Tod nicht mehr kontemplieren.
Und das darf man, das sollte man das verstehen als Erinnerung, ja, an Durchschnittenes.
Richtig. Das war wie eine Erinnerung. Ne? Und das Interessante bei dieser Erinnerung war, dass wenn die Meditation aufgehört hat, ne, dass die Schmerzen immer noch da waren.
Also du warst sprichwörtlich wie gerädert hinterher.
Ich war wie gerädert hinterher. Oh. Ne? Das hat dann nach 2 Stunden haben dann die Gefühle dann auch nachgelassen. Aber die waren dermaßen intensiv, ne? Die haben den ganzen Körper dann nochmal richtig lange erschüttert, ne? Und deswegen habe ich ja dann nach drei Abenden gedacht, ne? Hör es lieber auf, ne? Das ist mir zu viel, das wird mir zu viel, ne? Aber das ist von Person zu Person vollkommen verschieden, ne? Das ist auch die Frage, ne, wie wir unser Leben gelebt haben, wie wir unsere früheren Leben gelebt haben. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie ich meine früheren Leben gelebt habe, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht habe ich mir das ja vorgenommen. Ne? Da habe ich gesagt, na, hatte ich in den früheren kontemplativen Leben, also diese Tode wieder hochgeholt, ne, und habe gesagt, na, im nächsten Leben, wenn die Praxis wieder anfängt, dann möchte ich das nochmal sehen, ne, weil das so eindrücklich war damals, ne? Ja, dann kommt es hoch und du hast überhaupt keine Ahnung, was du dir vorgenommen hast. Ne? Du musst aber damit leben. Ne? Bei Meditation wollte ich nicht mehr aufgeben. Ne? Das war mir zu wertvoll. Da lieber alles andere ertragen als Meditation an Nagel hängen. Ja.
Kann man sich die Erinnerung an den Tod selber umholen oder kommt das von allein?
Wenn sie nicht kommen, dann bringen wir sie hoch. Ne? Wenn sie von alleine kommen, dann ist schön. Ne? Dann brauchen wir sie nicht hochholen. Ne?
Und wie bringe ich das dann mit Gewalt hoch?
So wie ich es gestern ungefähr ein bisschen angedeutet habe. Ne? Wir schauen, wir stellen uns gewisse Tode vor, ne? Die wir bei anderen Leuten erlebt haben, wo wir mit dabei gewesen sind, wo wir gehört haben, die wir irgendwie gesehen haben, die holen wir hoch, ne? Und damit triggern wir im Grunde genommen unsere eigene Erinnerung. Und irgendwann kommt die Erinnerung dann auch hoch, ne? Das ist ja genau dasselbe, was wir versuchen mit Güte oder wie wir an all diese Dinge herankommen. Ne? Bei der Superbetrachtung, ne? bei der Körperbetrachtung. Ne? Da nehmen wir auch erstmal einen Anatomieatlas oder nehmen uns Leichen, die wir früher gesehen haben, vor, ne? Und holen sie, ne? Damit die Erinnerung des Chittas, ja, getriggert wird, ne? Die eigenen Bilder vom eigenen Körper hochzubringen. Und das geht nicht von heute auf morgen, das dauert. Ne? Das dauert eine ganze Weile. Ne? Und deswegen beschäftigen sich oder verteilen die Mönche, ne? Und es sich diese Bilder, ne? von Leichen, geöffneten Leichen oder von zerfleischten Leichen oder was auch immer, ne? Sie haben. Ne? Und um diese Erinnerung da hochzuholen. Ja, ich habe nicht gesagt, das ist für jedermann was.
Ich habe das Gefühl, ich lebe mein erstes Leben, bei mir kommt gar nichts.
Im Moment kommt doch nichts, ne? Die Kilesas blocken das vollkommen ab, ne? Du musst, bemühe dich, bring's immer mal wieder hoch, schau dir immer mal wieder Sachen an, ne? Und dann wird es kommen, ne? Aber manche Leute haben so einen starken Block, ne? Dass es halt lange dauert, ne? Bis der Block durchbrochen werden kann. Hm? Aber wenn du dich nicht bemühst, dann kommt's nicht, ne? Oder es kann natürlich sein, dass da nicht viel ist, ne? Ah, das hoffst du, ne? Wissen wir aber nicht, ne? Das, weißt du, ich kann nicht in dein Herz schauen, ich kann das nicht sehen, was da von den früheren Leben da ist, ne? Das kann ich nicht. Ich kann manchmal ahnen, was jetzt im Moment ist, ne? Aber im Moment ist es ziemlich zu, ne? Und deswegen kommt nichts. Und wenn wir unser Herz aufmachen, dann fangen die Dinge an zu kommen, ne? Bei dem einen leichter, schneller, ne? Und bei dem anderen langsamer. Ja? Sonst noch Fragen? Ja?
Eine etwas andere Frage. Bei diesem Vortrag hatte ich die Idee oder glaubte das mir vorstellen zu können, dass wenn ein Weltzeitalter zu Ende geht, dass dann der neue Buddha, der kommt, dass die Lehre dieselbe ist.
Richtig.
Ist es so?
Ja, das ist so.
Das heißt, das ist die einzige gültige Wahrheit, egal welches Zeitalter, Äonen,
richtig,
lang und so.
Richtig. Das kann ja nicht anders sein, ne? Das ist Nibbana, ist die Wahrheit, das ist die einzige Wahrheit, die es gibt, ne? Und von jedem Buddha wird sie selbst in derselben Art und Weise ausgedrückt, ne? Die Wahrheit, die vier edlen Wahrheiten, ne? Deswegen heißen sie die vier edlen Wahrheiten. Von jedem erhabenen Buddha werden die vier edlen Wahrheiten gelehrt. Wie er sie erklärt, wie, in welches Detail er geht, in welche Tiefe er geht, das ist von Buddha zu Buddha verschieden. Wie viele Leute er damit anzieht, wie lange der erhabene Buddha lebt, wie lange seine Lehre gültig ist, ne? Ob er Nonnen hat oder nicht Nonnen hat, ob er nur Mönche hat, ne? Das ist von Buddha zu Buddha verschieden. Aber die Wahrheit ist immer dieselbe, ne? Das hast du schon richtig gesehen, ne? Und das ist das Schöne, ne? Wir sind ja schon so häufig geboren worden. Wir sind ja wahrscheinlich auch zu Zeiten, wo die Lehrer von einem anderen Buddha waren. Und das verstärkt eigentlich nur unsere eigene Wahrheit, die wir in unserem Herzen haben. Verstärkt es und verstärkt es. Wenn das jedes Mal eine andere Lehre ist, dann käme irgendwie nicht raus. Wir müssen immer am selben Strick ziehen, der uns da raushilft.
War Christus auch ein Buddha?
Nein.
Weil ich meine, die ethischen Grundlagen.
Die ethischen Grundlagen sind dieselben. Sie sind ähnlich, ne? Aber nicht alles, ne? Der Jesus hat zum Beispiel vom Himmel als höchsten Ziel gesprochen, ne? Eins sein mit Gott, ne? Und der erhabene Buddha nachher gesagt, nein, es gibt, ne? Wir müssen ins Nibbana, in die Ewigkeit. Und der erhabene Buddha hat auch gelehrt, der Himmel ist auch nicht ewig. Jeder Gott, ne, der in den Himmeln ist, ne, der wird irgendwann als Mensch wiedergeboren werden. Und jedes Höllenwesen, das in der Hölle ist, wird irgendwann als Mensch wiedergeboren werden. Ich weiß nicht, was Jesus genau gelehrt hat, aber wenn er das gelehrt hat, dass die Menschen für ewig in der Hölle sind oder für ewig im Himmel, dann hat er die Wahrheit nicht verstanden. Dann kann er kein Buddha gewesen sein. Und außerdem, es kann kein Buddha zur selben Zeit, wo die Lehre noch vollständig erhalten ist, kann kein Buddha geboren werden. Die Lehre muss vollkommen zerstört sein, vollkommen weg sein, bevor ein neuer Buddha geboren werden kann. Aber die ethischen Grundsätze sind sehr, ja, und die Bergpredigt, das ist wunderbar, ne? Aber frag mal die Christen, ob sie sich an die Bergpredigt halten. Nein, auch nicht. Nein. Aber die, wenn man sie fragt, ne, wenn sie wirklich überzeugte Christen sind, ne? Die Buddhisten wissen wenigstens, dass sie sich nicht dran halten. Die sagen, das kann ich nicht einhalten, ne, wenn du es so fragst. Ne? Die Thais sind da sehr, eigentlich sehr offen und sagen, ja, ich weiß von den 5 Tugendregeln, die muss ich einhalten, aber ja, eigentlich halte ich ja nur eine Tugendregel ein. Ne? Das reicht mir aus.
Christen machen es doch genauso.
Ja, natürlich. Sind ja auch Menschen. Menschen sind auch Menschen. Ja, Menschen sind auch Menschen. Nonnen sind auch Menschen. Alle sind Menschen, ne? Ja.
Ich will das verstehen, wenn man sagt, solange die Lehre ist vollkommen erhalten. Mhm. Es nur solange Individuen gibt, der auch die Verwirklichung hatten. Ich meine, in dem Moment, wo nur die Schriften vorhanden sind und keine, die wirklich Heiligkeitsgrad erreicht haben, dann ist die Lehre nicht mehr vollständig aus der Erhaltung.
Man sagt, ne, die Lehre ist erhalten, solange die Schriften noch existieren. Ne? Solange die Leute sich noch an den Schriften erinnern können. Ne? Aber man sagt, die Lehre lebt. Ne? Die Lehre lebt nur so lange, wie sie Leute in die Heiligkeitsstufe hervorbringen. Ne? Solange es Arahants gibt, solange es Anagamis gibt, dann lebt die Lehre. Ne? Wir sagen ja, Bücher im Grunde genommen leben nicht, das ist tot. Ne? Die Lehre ist zwar noch vorhanden, aber sie ist tot. Ne? Die Lehre lebt nur dann, solange die Menschen, wenn sie praktizieren, diese Heiligkeitsstufen erreichen können.
Und in dem Moment, wo keine Individuen...
Dann fängt sie an zu zerfallen.
Es ist nicht mehr möglich, dass Leute nur dadurch, dass sie die Schriften studieren, dass sie das wiederbeleben. Ich meine, es muss diese Kontinuität...
Die Kontinuität muss da sein.
Individuen, die das...
Außer es hat sich jemand vorgenommen, nah am Ende zu kommen, aber das es ist einfach, das bringt dann nicht viel. Ne? Sie ist wieder aufgelebt, ne? Sie ist wieder aufgelebt im letzten Jahrhundert durch Lumpu Man, ne? der wieder die Lehre auf Vordermann gebracht hat, die schon langsam am Zerfallen war. Ne? Hatte die Lehre wieder auf Vordermann gebracht, aber Lumpu Man war auch ein halber Buddha. Ne? Der kann das dann machen, der kann nur aufgrund der existierenden Schriften, weil zu dem Moment, wo Lumpu Man und Lumpu Sau, beide haben das geschafft. Ne? Beide unabhängig voneinander. Ne? Weil der eine war der Charakter, der andere war der Charakter. Die konnten sich im Grunde genommen gegenseitig gar nicht helfen. Ne? Und zu der Zeit, wo sie diese Waldtradition begründet haben, ne? Haben die ganzen Mönche, ne, die sie gekannt haben, oder in den Klöstern, in denen sie gewesen sind, haben sie gesagt, was willst denn du? Die Arahants gab es vor 2500 Jahren jetzt, es ist unmöglich. Ne? Und die beiden gesagt, nö, ist nicht unmöglich, das können wir machen. Ne? Und beide haben es verwirklicht. Ne? Aber beide waren auf dem Weg der Buddhaschaft. Und man war 50%, also hat die Hälfte der Buddhaschaft in der Sicht. Ne? Und deswegen war es ihnen möglich. Ne? Es gibt vielleicht einzelne Individuen, ne? die sich so weit entwickelt haben, dass sie unabhängig sind. Ne? Und die brauchen dann nur die Lehre zu lesen und so zu hören, verstehen sie und können sie in die Tat umsetzen. Ne? Das ist dann nicht unmöglich. Ob die dann allerdings die anderen noch anweisen können, um auch wieder reinzukommen, das ist fraglich. Ne? Das kann man nicht so sagen. Ne? Aber sie wird zerfallen. Ne? Und das Zerfallen heißt, ne, sie wird immer unverständlicher, immer unverständlicher, immer unverständlicher werden, bis gar nichts mehr übrig bleibt. Bis nicht mal die Tugendregeln mehr übrig bleiben. Ne? Und dann kommt die Zeit der Dunkelheit, ne? Wo die Menschen nur böse sind. Ne? Nichts anderes im Kopf haben als Krieg, Morden und Sex. Ne? Und dann kommt dann wieder die Zeit, wo anfängt die Tugend wieder zu wachsen. Ne? Und das gibt immer, ne? Genauso in unserer Praxis. Heute geht's gut, morgen geht's nicht so gut. Dann geht's wieder gut, dann geht's wieder nicht so gut. Dann geht's wieder gut, dann geht's nicht so gut. Und so ist es auch mit den Menschen, die auch in diese Welt geboren werden. Ne? Dann gibt's wieder Zeiten, wo es sehr ethisch ist, und dann gibt's Zeiten, wo es vollkommen unmoralisch ist. Ne? Brauchen wir nur die Geschichte, unsere eigene Geschichte, die wir kennen, anzuschauen. Ne? Die paar tausend Jahre, die wir von dieser Menschheitsgeschichte kennen. Ne? Da war es auch unterschiedlich. Ne? Teilen von Europa war der reine Barbarismus, ne? wo andere dann ethische, in Ägypten ethische Prinzipien hatten. Ne? Relativ hoch kultiviert, oder in China. Ne? Und wir sind mit unseren Knüppeln hier in Europa rumgelaufen und haben dem anderen eins auf den Dez gehauen, wenn er uns nicht gepasst hat. Ja?
Ja. Es ist wahr, ich meine, im tibetischen Buddhismus ist gelehrt, dass dieses Zeitalter ein glückliches Zeitalter ist, weil 1000 Buddhas erscheinen werden.
1000?
Ja, und dann kommen zum Beispiel bei Karolin Porsche, Karolin Porsche hat solche Prophezeiungen, und dann kommen Äonen, wo überhaupt keine Buddhas mehr erscheinen. Mhm. Zum Beispiel 7 Äonen, da kommt noch ein Äon, wo Buddha wieder die Lehre verbreitet, und dann 700 Äonen ohne Buddhas. Und mir schien ja diese Art von Schilderung haarsträubend.
Ja, aber das ist einfach so, ne? Ihr dürft nicht vergessen, wie viele, nicht nur Milliarden, Billiarden von Wesen unten in der Hölle sind, ne? Wenn die irgendwann mal hochkommen, ne? Und nichts anderes im Sinn haben, als Böses zu tun, dann gibt's keine Buddha-Lehre. Ne? Da gibt's mal für Zeitalter, für Äonen, also nur, und der erhabene Buddha hat es im Grunde genommen auch gesagt, ne? Er hat es ja so beschrieben, ne? Dann werden diese Menschen nur ein sehr kurzes Leben haben, ne? Die werden mit 10 werden die vollkommen ausgereift sein, und mit 15 werden sie sterben. Und dann gibt es wieder Zeitalter, wo die Moral oder Ethik sehr hoch ist, dann leben die Menschen 800 Jahre lang, ne? Und es geht immer, ne? Es geht immer hoch, es geht immer wieder hoch und runter, ne? Es gibt eben nicht das, was stetig hochgeht. Ne? Es gibt davon kein Ende. Ne? Das ist auch so, weil die darüber brauchen wir uns aber auch keine Gedanken zu machen. Ne? Worüber wir uns Gedanken machen wollen, wie kommen wir am schnellsten da raus? Oder? Weil wenn du rauskommst, dann ziehst du andere mit. Ne? Jemand, der ein Arahant ist, ne, der zieht immer die Leute, ne, um sich herum. Ne, die werden von ihm vollkommen beeinflusst. Ne? Geht doch gar nicht anders. Ne? Er ist das Vorbild. Ne? Die Leute schauen zu ihm auf. Ne? Er ist das Ideal, nachdem sich die guten Menschen ausrichten. Und er kann den Weg weisen. Und das ist ganz wichtig. Überlegt ihr, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Ananda hat den erhabenen Buddha einmal gefragt. Ein spiritueller Freund, ein Kalayana-Mitta, ne? erhabene Buddha ist doch das halbe spirituelle Leben. Und dann hat der erhabene Buddha ihn korrigiert, sprich nicht so aneinander, hat er gesagt. Ein spiritueller Freund ist das ganze spirituelle Leben. Also die Wichtigkeit von einem spirituellen Freund. Und ein spiritueller Freund ist halt ein Lehrer oder ist halt ein Meister oder ist jemand, der den Weg schon gegangen ist. Ne? Der dir den Weg in deinem Zeitalter, mit deinen Worten, mit Gleichnissen, die du verstehst, ne, zeigen kann. Es ist jetzt schon teilweise schwierig, ne, die Gleichnisse, die mein ehrwürdiger Lehrmeister, der als einfacher Reisbauer geboren worden ist, in einem Dschungel, den es nicht mehr gibt, ne, heute nach 100 Jahren, er hat ja 96 Jahre gelebt, ne, nach 100 Jahren hat sich so viel verändert, dass manche, ne, diese alte Tradition hat, gibt's ja nicht mehr. Ne? Diese alte Tradition des Farmens gibt's ja nicht mehr, aus dem viele seiner Gleichnisse stammen. Ne? Er hat sich natürlich mit der Zeit, hat er sich auch die neuen, ne, Gleichnisse, ne? Aber er hat gesagt, da wo ich 20 war, da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Telefon, TV und alle diese, ne, diese Sachen. Es gab zu dieser Zeit alles nicht. Ne? Und dass es mal ein Auto gab, ne, das war schon ein Wunder. Die Leute haben alles zu Fuß gemacht, ne, und sind auf ihren Wasserbüffeln geritten. Ja, und dann kommen die ganzen Gleichnisse natürlich aus dieser Zeit. Das ist doch ganz klar. Da fängt man dann nicht an, mit Flugzeugen zu vergleichen, ne, oder mit der Wissenschaft. Ne. Das kann dann nur jemand, der in dieser Zeit oder in diesem Milieu aufgewachsen ist. Ne. In Kalayana Mitta ist das ganze spirituelle Leben. Ne? Immer wieder weist du darauf hin.
Man muss eine karmische Verbindung mit dem Lehrer
über Matter.
Ich kann mir vorstellen, dass ja durch Zufall.
Es gibt zwar Zufälle, ne? Es gibt auch Zufälle, die hereingeschneit sind, ne? Und dann plötzlich gemerkt haben, ne? Ja. Die können dann aber nicht bleiben, ne? Das ist auch so, ne? Manche Menschen kommen in unser Kloster, ne? Und finden das ganz, ganz toll, ne? Und dann, aber am nächsten Tag sind sie schon wieder weg, ne? Sie können da einfach nicht bleiben. Das ist nicht ihr Karma, ne? Da hast du recht, ne? Zufälle gibt's, ne? Die werden dann reingeschneit, aber werden so schnell wie möglich auch wieder ausgeschieden, ne? Rausgeschneit. Ja, wenn ihr das gute Karma habt, einen guten Lehrer zu treffen, dann ist es euer gutes Karma. Sollte man dann auch dankbar dafür sein. Wenn ich nur einfach so macht. Dankbarkeit entsteht im Herzen, ne? Nicht in den Formen. Ne? Ich finde es immer so toll, ne? Ich beobachte ja viel, ne? Ich beobachte Leute, wie sie sich verhalten, wie sie einander, und dann sich, und da kann ich mich dann köstlich darüber amüsieren. Ne? Das ist nicht die Form, das ist der Inhalt, ne? Der die Form gibt. Ganz, ganz wichtig, ne? Und wir praktizieren die Form, ne? Ja, ohne Inhalt, dann ist es halt eine leere Form. Ne? Dann sagt die ja nichts aus. Ne?